Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Es ist richtig, wir sind gerne hier. Also von daher freuen wir uns auch hier zu sein. Heute Morgen, wie ich so vor meinem Kleiderschrank stand, wollte meine Hand eigentlich nach links greifen, wo die kurzen Hosen liegen. Aber leider muss es nach rechts gehen, denn ich kann mich hier nicht in Shorts hinstellen. Aber abgesehen davon, heute sieht es auch nicht mehr so warm. Ja, der gläubige Säugling, kommt ein bisschen komisch vor, die Überschrift. Und ihr werdet denken, das funktioniert doch gar nicht. Wenn das so wäre, dann hättet ihr als Gemeinde nämlich ein Problem weniger. Ihr bräuchtet keine Erwachsenentaufe mehr. Denn alle, die als Säugling auf die Welt kommen, kämen, wären ja schon gläubig. Und für die Baptisten wäre das sowieso ganz was Neues. Da sitzt eine Jugendgruppe einer alten Dame gegenüber und die eigentlich gekommen war, um etwas aus ihrem Leben zu erzählen. Ja, das gibt's auch noch, dass so ältere Leute sich mal mit Jugend beschäftigen. Und ich stelle ja selbst immer öfter fest, dass man immer so gerne in die Grufti-Ecke verortet wird. Schon allein meiner Haarfarbe liegt das ja sehr nahe. Ich hatte neulich auch, ich komme gleich nochmal darauf zurück, hatten wir Geburtstagsfeier, einer unserer Enkel hatte Geburtstag und ich habe mich riesig gefreut. Wir haben eine ganze Weile mit den Enkeln allen, die wir haben, zusammengesessen und ich konnte so ein bisschen aus meiner Jugendzeit mal erzählen, wie es mir so ergangen ist. Und da war nicht von Grufti die Rede und dann nicht davon, ach, der Opa schon wieder. Also da sitzt diese ältere Dame den Jugendlichen gegenüber und ist bereit, Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Was ist denn Ihre Lieblingsbeschäftigung am Sonntag? War die Frage. Antwort: Ich gönne mir den Gottesdienst, antwortete die alte Dame, und dann ein gutes Mittagessen. Die Jugendlichen sahen sie an wie das siebte Weltwunder. Mittagessen, okay, verstehen wir ja noch. Aber Gottesdienst, Predigt, Beten, alte Lieder, das muss ich nicht haben. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt hier in froher Erwartung gekommen seid, Gott zu begegnen in diesem Gottesdienst und Gemeinschaft zu genießen. Und ich gehe mal auch davon aus, dass ihr nicht schon jetzt daran denkt, was soll ich denn heute zu Mittag machen? Konzentriert euch, und das ist sogar meine ganz herzliche Bitte, jetzt auf die Predigt und nicht auf das Mittagessen. Der Mensch ist ein Säugetier, sagen die Zoologen oder manche Naturspezialisten. Und das mag vielleicht stimmen, aber so gerne hören wir das nicht von irgendwelchen Leuten, dass wir als Säugetiere bezeichnet werden. Wir sind ja eben nicht nur Tier, sondern wir sind Mensch. Meinen wir zumindest. Ganz abgesehen davon, dass so manch einer im Leben sich vielleicht wie ein Tier benimmt. Wir kennen das ja im Alltag. Dann ist man wie ein Löwe, man brüllt oder ist ärgerlich und lässt dann irgendwie die sprichwörtliche Sau raus und. Also oft sind wir dem Tierreich sehr nahe. Apropos Säugetier, ein kleines Menschenkind ist also ein Säugling, der anfangs im Leben eigentlich nur zwei Dinge kennt, schlafen und essen oder saugen und trinken. Ein Säugling aber, der nicht beginnt zu saugen, der es nicht kann, vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch nicht will, bereitet seinen Eltern riesige Sorgen. Und ich muss doch nochmal auf die Tierwelt kommen. Neulich war ein Naturfilm im Fernsehen, da habe ich eine Herde von Schafen gesehen und dann mal beobachtet, wie die Lämmer bei ihren Müttern trinken. Also da können wir als Menschen noch glücklich sein, da geht dann nämlich ziemlich hart zur Sache. Zum Saugen an der Mutterbrust gehört also wohl irgendwie etwas Heftiges. Bei uns Menschen ist es ja genauso. Der kleine Erdenmensch macht nämlich schon heftiges Geschrei, wenn da nichts kommt, wenn es nicht gleich mal was zu süppeln gibt. Wir haben ja den Predigttext gehört. Ob Mensch, ob Tier, trinken, säugen ist etwas Gieriges und Begieriges. Ein anderer muss nämlich schließlich mir das geben, was ich brauche, damit ich zufrieden, damit ich satt und im sprichwörtlichen oder im wahrsten Sinne des Wortes gestillt bin. Wer da nun meint, dass das aufhört, wenn die Kinder größer werden, der irrt. Mama, was gibt's zu essen? Ist die erste Frage, wenn die Kinder aus der Schule kamen. Oder den Satz, kenne ich auch noch hundertfach gehört von meinen Eltern, nur schlingen doch nicht so beim Essen. An diese Ermahnung muss ich immer wieder neu denken. Und das war mir peinlich irgendwo, dass man da bei einer Sache ertappt wurde, die unser ganzes menschliches Bedürfnis nach außen gekehrt hat. Hauptsache, ich alles in mich hinein. Aber was steht im Text? Aufpassen. So seid begierig, steht da. So seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch diese selbe, jetzt kommt noch ein fieses Wort, zunehmt zu eurem Heil. Wer will denn heute noch zunehmen? Keiner. Und man kämpft dagegen, einen Pfund nach dem anderen zu verlieren und versucht sich da redlich, und es funktioniert meistens nicht. Petrus war wohl ein guter Menschenkenner. Er nimmt das Urerleben des Menschen als Säuger wahr. Das von Gott auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, darf ihr Verlangen und ihre Begierde zeigen. In einer Umwelt, damals und heute, da die Weisen vornehm zum Maß, Kontrolle und an sich halten raten, zum autarken Menschen, da gesteht er den Christen die Heftigkeit eines Säuglings zu. An wie vielen Bibelstellen wird doch erwähnt, dass wir uns bei Gott ganz nah mit Versorgung wenden dürfen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das Wort haben wir schon 100-mal gehört. Man könnte es vielleicht auch anders ausdrücken und sagen, oder auch sauget und stellt fest, wie gut die Nahrung Gottes ist. Sinnliches, geistliches, gehobenes kommen im Ruf des Apostels eigentümlich zusammen. Nehmt auf das Wort, wie die Kinder die Muttermilch. Mit anderen Worten, Wortmilch hat man das genannt. War Petrus nun ein intelligenter Mensch? Wir wissen zumindest, dass er ein ziemlich Vorlauter war. Wir wissen, dass er vielleicht auch Privilegien genoss bei Jesus. Und ich erinnere an die Verklärung auf dem Berg, wo nur 3 Jünger mit hochgehen durften und Petrus mit dabei war. Darüber habe ich übrigens hier auch schon mal gepredigt. Und er war Jesus sehr nahe, obwohl er ihn später verleugnete. Aber eben ist das nicht peinlich und beschämend, dieser Wortmilch zu bedürfen und das auch noch zu zeigen und zu leben? Ich glaube, Petrus hat da in seinem Leben viel erfahren. Er war vielleicht auch Anfang einer, der zu Jesu Lebzeiten, wie er mit ihm durch die Lande zog, vieles nicht verstanden hat. Aber er ist gereift. Er ist nun in der Lage, den Gemeinden zu schreiben, wie sein Leben weitergegangen ist. Dass er nämlich zu denen gehörte, die diese Muttermilch in sich aufgesogen haben und die haben ihn dann reifen lassen. Hält Petrus die Menschen der ersten Gemeinden für, sagen wir mal, geistliche Säuglinge? Petrus bezeichnet die Christen als solche, die Fremde in der Welt sind. Solche, die vieles nicht verstehen. Solche, die nicht aus ihrem Schneckenhaus heraustreten und manchmal, muss man sogar drastisch sagen, dass manche sich gar nicht aufmachen, um etwas für ihr Leben aufzusaugen. Er ermuntert uns, dass wir uns aufmachen ins Leben hinein. Ein Säugling, ein richtiger Säugling, muss mit Sicherheit nicht ermuntert werden. Wenn Hunger da ist, schreien. Dann nimmt man ihn, man legt ihn an die Brust. Und so ist es mit uns im Leben als Christen auch. Nur manchmal schreien wir nicht. Und wir dürfen trotzdem an Gottes große Brust kommen und das aufsaugen, was wir für unser Leben brauchen. Um Gott zu verstehen, um ihm ganz nahe zu sein, bedarf es eigentlich einer prägenden Grundausstattung. Wie bei einem Säugling, der immer nah ist bei der Mutter, der kann sich nicht entfernen. Die Mutter ist immer bei ihm und immer nah, wie Gott. Und in meiner letzten Predigt, erinnere ich mich auch, die ich hier gehalten habe, habe ich von Nikodemus gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Was hat Jesus ihm gesagt? Du musst von Neuem geboren werden, wenn du in deinem Glaubensleben wachsen willst. Also mit anderen Worten, er muss an die Brust Jesu. Und genau das ist es. Jesus will uns heute Morgen zur Brust nehmen. Und wenn wir dieses Wort so aussprechen, mal jemanden zur Brust nehmen, denken wir dann alles andere, aber nicht an Friede, Freude und Ernährung oder sonst was, sondern wir wollen einen mal richtig fertig machen. Und was sagen die Hebammen und Gynäkologen? Muttermilch ist die beste Ernährung, die ein solchen nur bekommen kann. Sicherlich sind die hergestellten Nahrungsmittel für Babys nicht schlecht, aber Muttermilch ist das Beste. Gottesmilch ist das Beste für uns. Wenn wir also hören, wir sollen an Gottes Brust kommen oder er will uns zur Brust nehmen, dann mögen wir abgeschreckt sein. Wir wollen das nicht zur Brust genommen werden. Wir als Gottesdienstbesucher haben ja bekanntlich auch zu anderen kein gutes Image, nämlich zu denen, die sagen, ach, die haben es ja wohl nötig. Und das sind alle die, die Glaubensmilch Jesu nicht brauchen. Die sogenannten Selbstversorger. Die meinen, habe ich nicht nötig. Habe ich alles schon gehört. Wie Nikodemus, kenne ich schon alles. Und jetzt kommt Petrus plötzlich an dieser Stelle noch mit einem neuen Thema um der Ecke. Er macht uns als Gemeinde, beziehungsweise er macht uns die Gemeinde schmackhaft, indem er uns vergleicht mit Steinen, die alle zusammengefügt ein Gebilde ergeben, gegründet auf den Eckstein Jesu. Und in dieser Gemeinde dürfen wir alle Scham insofern ablegen, dass wir sagen, jawohl, ich kann in dieser Gemeinde gierig sein nach dem Wort Gottes, was äußerlich meistens ein Danebenbenehmen bedeutet. Ich kann hier wirklich knallhart sagen, ich will etwas von Gott haben. Und ich will ihn verstehen. Ich will wachsen. Ich will gedeihen. Wie sagte die Frau? Ich gönne mir den Gottesdienst und anschließend ein gutes Mittagessen. Und den Jugendlichen verband sie auf diese Weise Sinnliches und Geistliches. Ja, wie eine wundersame Fremde darf man so über die alte Dame reden. Und die sinnliche Begierde und ihr animalisches Verlangen nach nährendem Aufbauen, eben nach stillendem, darf man. Ja, sie wurde in dieser Welt geadelt, eine Stufe höher gehoben in eine gleichsam scham- und konfliktfreie Zone. Eine Zone guten Mutes im Hause der Christen, im Hause der Steine, dem Königlichen Haus, an dem wir alle tätig mitbauen dürfen. Wie ein Wort gesprochen, gerecht und ausgeteilt, das den Hunger des Leibes und der Seele und das große schwarze Loch, die bodenlose Unzufriedenheit, die uns manchmal überfällt, überschreitet und uns aus Angst und Selbstfixierung befreit. Bekomme ich auch genug? Hat der andere mehr bekommen? Auch da gibt es Geschichten in der Bibel. Ich erinnere an die Geschichte vom Weinberg mit der unterschiedlichen Bezahlung der Arbeiter. Haben wir genug bekommen? Wie lange reicht die Quelle meiner Befriedigung noch? Wortmilch, vernünftige und lautere Milch. Gewiss, ihr Lieben, und darum ist für Petrus diese Geschichte mit überraschenden Eigenschaften wohl wichtig. Milch, befriedigende und nahrhafte und tolle Sache, die uns weiterhilft. Aber uns wird in unserer Welt um uns herum Milch, in Anführungszeichen, an so vielen verschiedenen Stellen angeboten und wir wissen manchmal gar nicht, an welche wir uns wenden sollen. Und wir nehmen manchmal viele in Anspruch. Manche heißen Alkohol, manche heißen Tablettensucht. Und es gibt auch Menschen, die irgendwelche Schlagwörter aufnehmen und die sie buchstäblich betrunken und berauscht machen. Wenn ich an die rechtsradikale Szene denke, wie dumm sie sind, solche Sprüche loszulassen, die ihnen irgendwo einsuggeriert wurden, die sie aufgesaugt haben und überhaupt nicht mehr in andere Richtungen denken können. Meine Sehnsucht und mein Verlangen, ja eigentlich der Sauger in mir, kann alles Mögliche verschlingen, kann die größten Dummheiten in sich speichern und die höchsten Kulturgüter in sich aufnehmen. Und doch bleibt der Mensch innerlich leer, unzufrieden, deprimiert oder aggressiv, wenn er nicht zuvor ja mit dem Zeichen von Christus versehen, mit diesem Eckstein oder auf diesem Eckstein fundiert worden ist. Wenn dieser Eckstein fehlt, wird aus dem Hause der Christen und aus unseren Gemeinden manchmal, und mögen sie noch so schön, Günther hat vorhin von eurer schönen Kapelle im Gebet gesprochen, mögen noch so schön sein, sie mögen noch so groß sein, sie mögen noch so feierlich sein, die Gottesdienste, es ist alles dann eine unvernünftige, trübe Still- oder Bierstube, eine Bedürfnisbefriedigungsanstalt, in der man vielleicht voll, aber nicht satt wird. Vernünftig und lauter ist nur jene Milch, die das Wort Gottes, was aus Christus fließt, hergibt. Der Mensch ist ein Säugetier. Das ist die Einteilung und Zuordnung einiger Botaniker, nicht Botaniker, sondern Zoologen und Naturwissenschaftler. Und wir sollten lernen, mit diesem Anomalischen in uns zu leben. Mit diesem lebendigen Lebenshunger. Der Mensch muss saugen, er muss beißen, er muss kauen, er muss sich stillen, er muss wirklich diese nackte Begierde, Hunger, Durst in sich aufnehmen, um das wegzukriegen. Und wie viele Menschen können das nicht, obwohl sie es auch müssten? Freiheit und Genuss erfahren, und das kommt noch dazu. Das ist ja das Schöne, dass Jesus uns nicht so stur in eine Richtung immer mit dem Daumen nach unten knechten will, sondern dass er uns nicht mit Zwang an die Brust nehmen will, sondern uns ganz klar sagt, wir dürfen auch den Genuss seiner Gegenwart und den Genuss in einer Gemeinde zu sein und den Genuss mit ihm zu leben, genießen. Folgendes Problem kennt ihr sicherlich auch. Ihr geht einkaufen. Der Einkaufswagen ist rappelvoll. Und vieles, was gar nicht auf dem Zettel stand, den ihr mit habt, liegt da auch drin. Auf der Webseite einer psychosomatischen Klinik lese ich, weil wir auf nichts mehr gierig sein dürfen, leiben wir uns manchmal verrückte Weisen ein und Dinge ein, wonach uns gar nicht gelüstet. Das ist doch bekannt. Und oft gesagt, Gier und Begierde, die verboten sind, die wir nicht ausleben dürfen oder sollen, ermuntern viele dazu, gerade durch irgendeine Hintertür es trotzdem zu tun. Und sie stellen fest, das weiß jeder, auch wenn viel Alkohol getrunken wird zum Beispiel, wenn man den Genuss übertreibt, dass einem schlecht wird. Dass durch Erbrechen das Unnötige, das Unnütze wieder raus muss. Und das tut uns auf keinen Fall gut. Gier, die benannt und gleichsam in der Christusvernunft gut gemacht und zugelassen ist, quasi ein Säugetier auch ein Säugetier sein darf, hat die Chance, in seinem Verlangen begrenzt ausgerichtet zu werden. Und so im Hause der vielen Steine, inklusive dem Eckstein, befriedigt, besser befriedet zu werden. Und die Sorge, nicht genug zu bekommen, und der schäle Blick, den man auch kennt aus anderen Zusammenhängen, boah, der hat aber ein dickeres Schnitzel oder was weiß ich. Als Kinder wird ja oft so dahingeschielt. Das fällt in diesem Bau der Gemeinde, die aus vielen Steinen besteht, weg. Luther und ich, wir waren in diesem Jahr in Dortmund einen Tag auf dem Kirchentag. Und mich interessierte das einfach, uns beide eigentlich. Wir sind dann hin und haben eins festgestellt. Es sind sicherlich nicht alle so überzeugte Christen, die zum Kirchentag fahren. Wenn man da manche Politiker sieht, dann frage ich mich manchmal, was haben die da zu suchen? Aber ich stelle fest, der Umgang mit den Menschen ist unglaublich gewesen. Da gab es an den Riesenschlangen, an der Pommesbude oder wo es immer was zu essen gab, nicht kein Gedränge, ich bin dran und was weiß ich. Der eine liest den anderen vor. Und das war wirklich toller Umgang. Und das ist damit gemeint. Wie gesagt, die Bosheit, von der im Text auch die Rede ist, Heuchelei, Neid und üble Nachrede, das sind alles Dinge, die uns gefährden. Das sind alles Dinge, die uns Christen immer gefährden. Aber wir sind eine Gemeinde. Die Texte von der Urgemeinde sagen uns ganz klar, und sie teilten das Brot hin und her in den Häusern, steht da. Die waren offen, die haben sich geholfen. Da hat keiner geguckt, kriegt der andere mehr. Da war eine Gier wohl vorhanden, aber nur die Gier nach dem Wort Gottes, um von ihm mehr zu lernen. Die Muttermilch ist eigentlich immer gut für einen Säugling, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Und Petrus hält uns eigentlich auch nicht für Anfänger und Stümper in Sachen Glauben. Im Übrigen tut das Jesus auch nicht. Aber Petrus weiß ganz genau, wenn wir nicht in diese Phase des Wachsens hineinkommen, wenn wir nicht anfangen wie ein Säugling diese Muttermilch, vielleicht erst in einfacher Form, dann aber vielleicht später in hochtheologischen Abhandlungen zu uns nehmen, werden wir nicht wachsen. Er hat es erfahren, dass man bei Gott ganz nah sein muss und sein Wort, seine Milch, seine Muttermilch, wenn man so will, in uns aufzusaugen, die uns dazu ermuntert. Wir sollten also nicht die Nähe Gottes kleinreden oder verachten, sondern uns bewusst sein, wir sind in seiner Nähe eingeladen und wir dürfen das genießen. Und denen, die noch am Anfang des Glaubenslebens stehen, möchte ich sagen, wenn da wenig im Laufe der Jahre gewachsen ist, dann solltest du die Milch der ersten Christen auf dich wirken lassen. Dann sollte man vor Gott auf die Knie gehen und ihn bitten, Herr, schenke mir die Nahrung, die ich brauche, um in meinem Leben weiterzuwachsen. Und Petrus möchte eben, dass wir als Steine in einer Gemeinde zusammen sind, dass wir Gemeinschaft üben, dass wir nicht so nebenher leben. Deshalb ist ja auch eine gute Gepflogenheit, hier mitzuteilen, wenn jemand krank ist oder so. Dass wir voneinander wissen, dass wir voneinander erfahren. Bei uns in der Gemeinde, wenn ich Leitung habe, mache ich das öfter mal. Ich bitte einfach welche, wer Lust hat, ohne das abgesprochen zu haben, nach vorne zu kommen und mal Erfahrungen zu berichten. Was habe ich denn mit Gott erlebt? Letzte Woche oder vor 2 Wochen, nicht vor 40 Jahren. Und ich habe noch nie erlebt, noch nie, dass keiner nach vorne gekommen ist. Und ich finde das so wichtig, dass ihr voneinander als Steine Gottes über den Eckstein hinaus erfahrt, was tut er mit euch persönlich, was tut er mit eurer Gemeinde, was tut er mit dir ganz persönlich. Und das ist wichtig, dass die Gemeinde davon erfährt, dass sie verspürt, jawohl, Gott wirkt zwar im Moment vielleicht nicht bei mir, aber ich sehe, bei dem oder bei ihr oder sonst wem, da ist was passiert. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, Wortmilch, Bibel oder Glaubensmilch. Die alte Dame am Anfang drückte eben dieses etwas wundersam fremd und aber wundersam konkret aus. Wir dürfen uns Gottes Freundlichkeit, ich betone das nochmal, wir dürfen Gottes Freundlichkeit genießen wie ein fantastisches Mittagessen. Viele von euch werden sicherlich auch Joyce Meyer kennen, das ist eine Evangelistin aus Amerika, die oft im Fernsehen ist, ist vieler Leute nicht ihr Ding, weil die Amerikaner haben so eine Art, da tun wir uns schwer. Aber eins hat sie richtig, ihr Generalthema ist immer das Leben genießen und sie hat recht. Wir dürfen unser Leben genießen, aber es gibt manchmal auch Dinge, da ist Leben kein Genuss mehr, wenn Krankheit da ist und, wenn ein Partner nicht mehr da ist und so weiter. Aber trotzdem. Wir dürfen dann die Nähe Gottes genießen, seine Muttermilch in uns aufnehmen, gerade in dieser Situation, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich weiß nicht mehr, wie mein Leben weitergehen soll. Aber hier gibt uns Gott ganz stark die Nähe und er nimmt uns wie eine Mutter in den Arm, in den geistlichen Arm und sagt, du bist nicht allein, ich bin immer noch da. Den Genuss können wir in dieser Gemeinde auf jeden Fall zu uns nehmen. Ein Ort, eine Stätte, die verbunden ist miteinander, mit ganz unterschiedlichen Steinen um uns herum, die oft mutmachend sind, manchmal auch vielleicht daneben liegen. Und trotzdem gehören sie zur Gemeinde und sind alle verbunden an Eckstein, an Gottes Brust, was er uns anbietet. Und wenn ihr dann gleich beim Mittagessen seid, denkt an alles das, was ihr heute gehört habt. Da kann ich nur sagen, guten Appetit. Amen.